knisternde Geotechnik. Der Podcast mit Watermann und Weikemeyer.
Ein herzliches Willkommen allerseits. Mein Name ist Cedric Watermann und zusammen mit Thomas Weikemeyer will ich Sie in die Welt unseres brandneuen Podcasts entführen.
Ja, danke schön, Cedric. Auch von mir ein herzliches Hallo in unsere Zuhörerschaft. Ich möchte mit einem Bild beginnen. Die Sprache des Ingenieurs ist ja die Zeichnung und da sind wir ja nicht weit weg vom Bild. Wenn Software ein Kleidungsstück wäre, dann tragen zu viele von uns Korsetts und nur wenige bequeme Allzweckkleidung, die auch im beruflichen Alltag eine gute Figur machen würde.
Das ist ein starkes Bild. Ja, und ich gucke direkt an mir runter und stelle fest, so ein bisschen Korsett fühle ich bei mir auch, weil ich gerade auf die Schnelle auch mal so meine Softwareprodukte durchdacht habe und mich gefragt habe, stimmt das, was er da sagt? Und für die ein oder andere Software, muss ich ganz klar sagen, hat er recht. Also die funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die kleidet mich tatsächlich oder zwängt mich wirklich ein bisschen ein. Die Frage ist aber nur, warum ist das so? Wir leben in 2026, moderne Zeiten. Software sollte doch eigentlich längst ja alles das können, was Menschen nicht einengt. Wieso ist das, Thomas? Hast du eine Idee?
Ich glaube, das liegt häufig daran, dass diejenigen, die die Tools anwenden müssen, nicht in der Entscheidung oder an der Entscheidung beteiligt sind, diese Tools auch anzuschaffen. Das heißt, diejenigen, die die Software einsetzen, sind Betroffene und nicht am Entscheidungsprozess Beteiligte. Und das ist einmal schon eine ganz andere Grundvoraussetzung, weil das, was ich mir selber besorge, da habe ich mich natürlich mit beschäftigt, da habe ich auch eine ganz andere Affinität zu. Und wenn ich ein Tool einsetzen muss, was zum Beispiel von einer fachfremden Stelle beschafft wurde, ne, weil derjenige sich halt mit einem anderen Bereich gut auskennt und ich in meinem Bereich muss dann ein Tool einsetzen, was gar nicht zu mir passt, das erzeugt große Irritation und auch einen großen Hemmschuh bei der Entwicklung und beim Einsatz der Software.
Könntest du denn aus deiner Beobachtung sagen, dass es bestimmte Bereiche besonders trifft im Arbeitsalltag, dass sie immer noch eingeengt arbeiten müssen oder ist das mehr so ein allgemeines Phänomen?
Ich glaube, da hat jeder so seine persönlichen Erfahrungen gemacht. Das geht durch alle Unternehmensschichten. Vielleicht ist es so, dass in der Unternehmensführung, in der Unternehmensleitung das vielleicht etwas anders wahrgenommen wird. Ich glaube, dass es verstärkt bei denen in der mittleren Ebene wahrgenommen wird und bei der Sachbearbeiterebene.
Kann man denn sagen, dass das jetzt mal nicht auf den Menschen bezogen, sondern auf die Software an sich bezogen, dass das auch was damit zu tun hat, ob ich beispielsweise speziell für mich entwickelte oder für einen kleinen Kreis von Nutzern, ja, Ingenieure sind natürlich weltweit jetzt nicht in Millionen Stückzahl vorhanden. Da gibt es aber Software, mit der ich einfach einen Brief schreiben kann. Damit kann ich also die ganze Welt erreichen. Dass diese Software, die so allgemein gehalten ist, dass die oft das Problem hat, dass sie nicht so zugeschnitten ist auf die persönlichen Bedürfnisse, wie jetzt zum Beispiel eben eine Ingenieurssoftware oder eine Software für Künstler oder wie auch immer. Also macht das einen großen Unterschied, ob ich die Riesenmenge Leute anspreche oder einen kleinen Kreis von Spezialisten?
Ich glaube, dass wir Ingenieure und allgemein technische Fachleute einen speziellen Fokus haben auf Tools. Also wir wollen, dass es exakt ist. Wir wollen Genauigkeit. Und wir können mit Unschärfe, und manche Software ist halt sehr unscharf in der Bedienung, vielleicht nicht ganz so elegant umgehen, wie es Künstler tun. Aber ich finde, das sollte auch in der Softwareentwicklung berücksichtigt werden. Also Software gibt ja eine Struktur. Und das Ergebnis sollte bei immer der gleichen Eingabe auch immer das gleiche Ergebnis produzieren. Und wenn das nicht ist, dann ist das für uns technische Fachleute schon ein Indiz, da muss was in der Software falsch sein. So, und dann haben wir erstmal eine Grenze, die wir nicht mehr überschreiten. Da sagen wir also, mit so einer Software arbeite ich nicht. Wenn die falsch arbeitet, dann will ich damit nicht weiterarbeiten.
Das leuchtet ein, ja. Die Frage ist ja für mich, das ist so ein Thema, dass wir, ich sag mal, bei dir im Ingenieursbereich, bei mir im Produzieren von Videos und ähnlichen Dingen, wir sind ja alle kleine Hamster. Wir hamstern digitale Daten in Unmengen mittlerweile. Ein Grund natürlich, es kostet nichts. Digitale Daten zu sammeln ist mittlerweile so billig wie nichts. Also muss das erstmal alles auf den großen Haufen geschüttet werden. Ich weiß, du bist aber ein Verfechter, der sagt, digitale Daten an sich sind überhaupt noch kein Schatz, sondern man muss ja mit ihnen irgendwie vernünftig umgehen können. Wenn du das vielleicht mal ein bisschen näher erläutern kannst, wie du dazu stehst.
Sehr gerne. Es ist so, dass wir ja über die Jahre, und bei mir sind es ja schon Jahrzehnte, einen riesigen Datenwust erstellt haben. Dieser Datenwust ist dann verteilt auf unterschiedliche Verzeichnisse und in diesen Verzeichnissen sind Tausende und Abertausende von Dateien. Und diese Dateien haben dann womöglich noch unterschiedliche Dateiformate. Und also ich finde vielleicht noch mit Glück viele Informationen, die ich über die Jahre gesammelt habe, aber jemand anders aus meinem Team wird sich schwer tun, in meinen unstrukturierten Dateifolder da irgendwas zu finden, womit er was Nutzbringendes anwenden kann. Und deswegen ist meine Überzeugung die, wir müssen schauen, wenn wir einen Datenschatz aufbauen, wie wir den so aufbauen, dass wir diese Informationen auch für andere bereitstellen können. Also ich sage mal, nicht suchen, sondern finden ist eigentlich hier das Schlüsselwort. Und da sind wir relativ schnell bei einer datenbankbasierten Speicherung. Und diese Datenbank ist natürlich, hat auch wieder Voraussetzungen. Da geht es darum, dass wir dann natürlich auch die Informationen schön parametrisiert auseinanderhalten, damit wir da tatsächlich eine Schärfe haben und nicht eine Unschärfe hineingeben, weil auch Software kann mit unscharfen Dingen nicht gut arbeiten. Da muss A muss A sein und nicht groß oder klein geschriebenes A. Da sind wieder unterschiedliche Informationen. Und das zu berücksichtigen ist wichtig, wenn man einen Datenschatz aufbaut. Also je parametrisierter ich in einer Datenbank arbeite, desto besser ist nachher auch der Nutzwert, den ich zum Beispiel aus meinen Daten für andere und für das Unternehmen bereitstellen kann.
Man muss sich allerdings fragen, wieso klammern wir uns eigentlich immer noch so an diese, man könnte sagen, Datensilos. Gibt auch noch unschönere Begriffe, die mir dazu einfallen würde. Also einfach so ein großer Haufen, auf dem alles liegt. Das ist ja tatsächlich nicht die Ausnahme, sondern ich glaube, bei vielen ist das noch der Alltag. Bist du da einfach gedanklich schon ein bisschen weiter und fühlst dich so als Mana in einer Datenwüste und alle anderen sind noch nicht so weit? Oder wie merkst du das im Austausch mit Kollegen oder mit Austausch mit Softwareentwicklern? Folgen die dir schon in deiner Einschätzung?
Ja, das ist jetzt natürlich fast ein Kompliment, was du mir da gegeben hast. Also ich selber bin auf dem Weg. Also ich habe gewisse Dinge für mich super gelöst. Also was Datensilos angeht, muss ich aber auch sagen, ich habe auch meine Datensilos. Da möchte ich von wegkommen. Das ist ein Ziel, auf das man hinsteuert. Ich werde da auch immer näher ich werde immer näher an dieses Ziel herankommen. Das ist aber ein Prozess, weil wir auch historisch gewachsen ja unterschiedliche Software einsetzen und dann diese Software noch unterschiedliche Speichermöglichkeiten zur Verfügung stellen und dann manchmal gibt es nicht die richtigen Schnittstellen. Und das ist eine gravierende Hürde, dass wir häufig von einem Silo zum anderen keine Schnittstellen bereitstellen. So, und das ist aber nicht die Aufgabe von den Anwendern, weil das ist ein ganz klares Softwareentwicklungsthema. Das heißt, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir als Anwender, und auch wenn ich Software verkaufe, bin ich ja auch Anwender von Software, dass wir mit den Entwicklern in einen Dialog eintreten, dass wir ihnen sagen, was wir haben wollen, weil Software ist organisch. Also wenn wir nicht daran mitarbeiten, dass es zukünftig besser wird, dann fällt es mir schwer, Verständnis für denjenigen aufzubringen, der sagt, nee, dann nutze ich halt die Software, auch wenn sie nicht in meinem Sinne arbeitet, dann bin ich Betroffener, nicht Beteiligter. Ich würde allen, die hier mithören, würde ich den Rat geben, auch so wie wir es im Trailer ja auch schon getan haben, wechseln wir mal von der Rolle des Betroffenen in die Rolle des Gestalters und versuchen wir den Entwicklern auch die Chance zu geben, die Software in unserem Sinne weiterzuentwickeln.
Das ist ein guter Appell, das klingt gut. Ich kann mir vorstellen, dass viele auch noch wirklich auf sowas warten, dass sie selbst wie du auch diese Ideen schon im Kopf haben, aber sich bisher vielleicht ein bisschen alleine gefühlt haben mit dieser Idee. Und wenn man merkt, okay, da gibt es jetzt auch andere, die das auch forcieren und die da auch ein bisschen Gas geben, sage ich jetzt mal, dann kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Energie in diese ganze Sache reinstecken. Ich habe so das Gefühl, wir haben so, also du und ich, wir gehören ja so dieser Boomer-Generation. Als wir in die Schule gegangen sind, da war das noch so typisch, jeder für sich und Gott gegen alle. Ja? Also dieses Ding, ich lerne für mich, ich muss für mich Wissen anhäufen, ich darf auch nicht abgucken links und rechts. Also dieses Gefühl der Gemeinschaft, ich kann mich entsinnen, das war relativ selten, dass Lehrer mal gesagt haben, jetzt machen wir Gemeinschaftsarbeit. Ja, wir saßen so an unserem Tisch und haben vor uns hingelernt. Ist das heute immer noch so? Also fällt uns Teilen mit anderen, um dadurch Mehrwerte zu erzielen, fällt uns das schwer nach wie vor? Oder sind die Jüngeren da vielleicht einfach weiter als wir?
Tatsächlich habe ich über mein Unternehmernetzwerk, wo wir uns regelmäßig austauschen, jemanden kennengelernt, der sein Unternehmen ganz anders führt, als man es gemeinhin kennt. Und zwar ist er der Unternehmensgründer und natürlich auch, könnte man sagen, der Chef vom Ganzen. Aber er arbeitet gar nicht mehr in seinem Unternehmen. Er ist ausschließlich noch als Mentor unterwegs. Das heißt, seine Mitarbeitenden arbeiten eigenverantwortlich. Und wenn sie in einem Projekt nicht weiterkommen und eine Expertise brauchen, die vielleicht die Sichtweise ergänzt, die sie schon haben, dann können sie den Chef buchen. Ne? Also er hat so einen Buchungsstuhl, da kann man ihn dann zu dem Projekt dazu buchen und wird wahrscheinlich auch über den Stundensatz in das Projekt hineingerechnet, würde ich jedenfalls hoffen. Aber das heißt, die Mitarbeitenden, die werden bis zu einem bestimmten Punkt geschult und in die Fähigkeit gebracht, die Dinge zu tun. Und dann tun sie eigenverantwortlich. Das heißt, es wird auch zugelassen, dass Fehler gemacht werden, aber sie dürfen die Fehler natürlich auch selbst wieder ausgleichen. Ne? Und wenn sie dann an einen Punkt kommen, wo sie vielleicht eine Expertise brauchen, buchen sie den Chef dazu. Und dann können Sie die nächste Hürde nehmen und arbeiten von da an wieder eigenverantwortlich. Und ich habe das ja mal so aus Spaß hier bei mir im Team gesagt, ich mache ja nie Fehler. Da haben die ja nicht, haben sie alle angefangen zu lachen. Dann meine ich so, ja, wieso? Ich mache nie Fehler. Also natürlich mache ich Fehler. Das will ich hier mal einfach offenbaren. Aber dadurch, dass ich alle Fäden in der Hand habe, kann ich natürlich die Fehler nachher wieder korrigieren und hinterher wird es dann doch ein Erfolg. Und das ist in vielen Unternehmen halt nach wie vor so, dass die Projektverantwortlichen, wenn die einen Fehler machen, dass die den nicht selber ausbügeln dürfen, sondern dass dann erstmal eine Eskalation von oben kommt und das ist nicht motivierend. Ne? Also na klar machen wir Fehler. Ne? In jeder Baumaßnahme gibt es Fehler, aber wir müssen sie selber korrigieren dürfen und wenn das Endergebnis dann nachher gut ist, ne, dann muss da nicht geschimpft werden, sondern muss darauf geguckt werden, dass wir aus diesen Fehlern lernen und dieses Wissen, was wir daraus gelernt haben, auch teilen und dann wird es wertvoll.
Ich weiß, dass du dich ja schon ein bisschen länger mit der Thematik befasst und ja schon viel darüber nachgedacht hast. Aber was ich auch nicht wusste, was ich erst vor einiger Zeit erfahren habe, dass das schon 25 Jahre zurückreicht. Denn ihr habt im letzten Jahr 25-jähriges Jubiläum der Firma gehabt und im Jahr 2000 auf der CeBIT hast du so quasi so eine Art Initialzündung erfahren. Da bist du auf dieses Thema irgendwie so richtig gestoßen. Und das hat zu Veränderungen in deinem Denken geführt. Wenn du uns einmal diese 25 Jahre zurückführst und mal erzählst, wie das bei dir funktioniert hat, was da auf der CeBIT 2000 passiert ist.
Ja, das war sehr spannend. Also wir hatten einen kleinen Messestand auf der CeBIT, 9 Quadratmeter, wenn ich mich recht erinnere. Und wir suchten eine Software, die den kaufmännischen Part unseres Unternehmens, also was die CivilServe GmbH, die ja dann sozusagen zum 1. April in die Realität getreten ist, also eine kaufmännische Softwarelösung, die uns befähigt, von 2 unterschiedlichen Standorten aus das Unternehmen zu betreiben. Und das ist auch die Zeit gewesen, wo die ISDN-Leitungen noch waren und ISDN-Leitungen, das war ja so, dass auch Rufnummern übertragen wurden. Und also wir hatten da gewisse naive Ansichten, was die Software so können sollte. Und eine Voraussetzung oder eine Herausforderung, die wir gelöst haben wollten durch die Software, war, wenn denn schon eine Rufnummer übertragen wird über das ISDN-Netz, dann möchten wir sie gerne auslesen und dann vielleicht schon in einem Suchfeld eingegeben haben, damit wir den Kunden schneller finden. So, da haben uns dann einige Softwareanbieter, das waren ja bestimmt 100, vielleicht über 100 Softwareanbieter in dem kaufmännischen Bereich auf der CeBIT damals. Und die haben uns dann gefragt, ja, wie wollen sie das denn machen? Da meinte ich so, ja, also wenn ich Ihnen als Bauingenieur sagen muss, wie Sie die MSN aus der TAPI-Schnittstelle auslesen, um sie dann in der Software verfügbar zu machen, dann finde ich das sehr traurig. Ne? So, und dann bin ich weitergegangen. Und dann habe ich beim nächsten gefragt, ja, Wir haben zwei Standorte, den einen in Braunschweig, den anderen in Steinfeld. Wir möchten aber nicht auf zwei Datensilos arbeiten. Also das war damals schon so ein Gedanke. Wir möchten auf einer Datenbank arbeiten. Kann man das irgendwie bewerkstelligen? Und dann hieß es so, ja, dann müssen Sie eine Standleitung mieten. Aber das ist ja unbezahlbar. Dann meinst du, ja, aber gibt es keine Alternative zu einer Standleitung? Weil das können wir uns als junges Unternehmen nicht leisten. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, wir mussten wieder weiterziehen. Und dann bin ich tatsächlich bei einem ganz kleinen Stand, der genauso groß war wie unserer, in Halle 4, habe ich dann einen Anbieter gefunden, der hat gesagt, ja, dann machen Sie Datenbankreplikation. Also abends ist es ja günstiger zu telefonieren, ne? Dann connecten sich die zwei Datenbanken, das war damals noch Access, die haben dann hin und her die Daten hin und her geschoben. Und dann hatten wir einen Tag später jeweils wieder die aktuellste Version. Ne? Und ja, bei diesem kleinen Anbieter sind wir dann geblieben. Und der Anbieter ist natürlich mittlerweile sehr gut gewachsen und wir arbeiten mittlerweile mit einer SQL-Datenbank und haben keine Datenbankreplikation mehr. Aber wir haben natürlich seit 2000 Daten konsistent in einer Datenbank. Und das ist natürlich ein so hoher Wert, vor allen Dingen, weil die Daten auch parametrisiert an den entsprechenden Stellen stehen, sodass wir auch für die Kunden immer optimal die Informationen bereitstellen können, die sie an dem Punkt, wo sie dann mit uns per E-Mail oder per Telefon in Kontakt treten, brauchen. Was ich aber sagen wollte, ist, die Softwareanbieter damals hatten überwiegend den Fokus auf ein Tool und der Mensch sollte dieses Tool bedienen. Und die Anwender, die gesagt haben, wir gucken erstmal, was für Herausforderungen der Mensch hat und dann bauen wir darum eine Software. Das war damals auch schon, obwohl wir ja, 2000 ist ja nicht Steinzeit, also in der IT. Ne, da war ja die Lochkarte schon lange hinter uns. Also ich hätte damals schon erwartet, dass der Anwender da stärker in den Fokus und in das Zentrum der Entwicklung gestellt wird. Und ja, das ist eine Herausforderung und ich glaube, da sind wir noch immer nicht zu 100% angekommen, aber wir sind schon näher dran, als wir es 2000 waren.
Gut, aber 25 Jahre ist natürlich auch ein ordentlicher Zeitraum. Ich denke, es ist aber auch schön und das ist, glaube ich, wichtig, dass eine Firma auch wie jetzt hier in deinem Fall dranbleibt, weil ich glaube, man kann eben bestimmte Dinge auch nicht in 2-3 Jahren entwickeln, sondern man muss es über eine gewisse Zeit kontinuierlich weiterentwickeln. Und wenn das nicht funktionieren würde, wenn da ständig Brüche drin wären, weil ein neuer Chef kommt, weil irgendwie sich die Dinge um 180 Grad drehen, dann bleiben natürlich Entwicklungen irgendwo liegen oder werden sogar vergessen. Ja, ich denke mal, wenn ich so sehe, Nokia zum Beispiel, erst bauen sie Gummistiefel, dann bauen sie Handys, jetzt sind sie knapp wieder bei Gummistiefeln angekommen. Da geht ja Know-how verloren, wenn mir das im Unternehmen passiert. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt. Du bist konsequent 25 Jahre lang dran geblieben. Dir ist das Thema nie langweilig geworden. Und das merkt man, das ist es dir auch heute nicht. Du könntest ja jetzt auch sagen, naja, komm, jetzt langt's allmählich, sollen mal andere. Aber du bist ja auch noch nicht am Ende deines Weges angekommen, vermute ich.
Das ist wahr. Also ich habe da noch vieles vor und ich bin auch neugierig, was sich alles noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren da entwickelt. Bleib also mit dem Ohr immer am Puls der Zeit und versuche das auch für uns und letztendlich auch für die Menschen, mit denen ich mich in dem Austausch befinde, auch weiterzureichen. Ne? Und dann ist es ja so, dass das ja keine Einbahnstraße ist. Das kommt ja immer wieder auch zu einem zurück. Das heißt, man dadurch, dass man mit Menschen kommuniziert, verändert man das Denken und dadurch, dass man Antworten bekommt, verändert das das eigene Denken auch wieder. Also das sind eigentlich Dinge, auf die man sich freuen kann. Also kein Mensch muss vor Veränderung Angst haben. Wichtig ist halt, dass wir das Gefühl haben, an diesem Prozess mit beteiligt zu sein.
Das ist, wäre ja schon, wenn wir ein bisschen weiter wären, fast schon ein gutes Schlusswort. Aber wir sind allerdings nicht am Ende, denn wir wollen natürlich auch noch ein bisschen auf die Dinge schauen, wie kann ich denn merken, dass etwas nicht so läuft? Wie kann ich dagegen steuern? Das läuft so unter dem Schlagwort Warnsignale schlechter Digitalisierung. Denn Digitalisierung für sich ist erstmal nicht automatisch positiv, sondern sie kann eben auch in die falsche Richtung gehen. Sie kann unperfekt sein. Woran merke ich das? Woran merke ich das für mich als Person, als Nutzer oder eben auch, wenn ich ein Unternehmen zu führen habe? Was würdest du sagen, was so Warnsignale sind?
Das ist schwer natürlich pauschal zu sagen. Also ich tue mich immer schwer, wenn ich eine Software öffne und nichts sehe. Also es wäre schön, wenn ich als Mensch an einer bestimmten Stelle abgeholt werde. Also ich muss schon erahnen dürfen, vorausahnen, ne, dass ich eine Richtung habe, in die ich mich innerhalb der Software bewegen kann. Und bei den Softwarelösungen, wo man praktisch von Anfang, also am Anfang noch gar nichts sieht, aber große Datensätze eingeben muss, ne, da ist dann natürlich auch ein hoher Schulungsaufwand meist dahinter. Ne? Und das ist, könnte auch ein Signal sein. Es muss nicht sein. Ne? Also manchmal ist es einfach so, weil die Projekte und die Komplexität, die über diese Software abgewickelt wird, dass die halt so hoch ist, dass man nicht einfach da so ohne Schulung drauf losarbeiten kann. Dass man sich selber vielleicht auch schon eine Struktur gibt. Aber grundsätzlich finde ich hoher Schulungsaufwand, obwohl eigentlich die Lösung banal ist. Das ist ein Indiz. Und dann, wo und wie werden die Daten gespeichert? Also wenn ein Softwarehersteller auf seinen proprietären Standard besteht, dass er einen hat, das ist in Ordnung. Aber dass er darauf besteht, das ist schwierig. Also die Daten gehören ja dem Kunden. Und wenn er nicht die Möglichkeit hat, mit den Daten beliebige Dinge zu tun, außer dass er die mit den Softwarelösungen eines bestimmten Herstellers erstellt, dann ist das zu wenig. Dann grenze ich den Anwender selber ein und versuche ihn natürlich innerhalb meines Unternehmens zu halten, was aber dazu führt, dass er wechselt. Also wir sind so unterschiedlich, und gerade bei technischen Berufen ist es so, wir sind in so vielen unterschiedlichen Projekten drin, dass gerade Flexibilität praktisch das ist, was wir brauchen, unseren Grip auf die Straße zu bringen. Und wenn das nicht möglich ist, dann wechseln wir die Software. Da sind wir ja auch nicht bange. Dann würde ich es bevorzugen, und ich denke, dass viele von unseren Zuhörern das ja auch erlebt haben, wenn man so einen kleinen Assistent oder wenn man eine Software, auch wenn sie komplex ist, erstmal so nutzen kann, dass man schon mal einen Standardfall einfach mal vorspielt. Also dass dann so in der Vorauswahl, ja, für einen einfachen Fall klicke hier und gebe 5 Daten ein und dann kommt ein Ergebnis hinten raus. So, dass man schon mal weiß, wo die Reise hingeht. Das wäre zum Beispiel auch eine schöne Rückkopplung für den Anwender und auch eine vertrauensbildende Maßnahme, dass der Anwender dieses Tool für sich selber annehmen kann. Also das sind so die Sachen, wo ich sage, daran kann man erkennen, wenn die Software in der Benutzerführung gut strukturiert, einfach zu bedienen ist und wenn die Datenformate so sind, dass ich auch die Möglichkeit habe, die Daten nochmal weiterfließen zu lassen. Das wären so Wünsche, die ich habe. Und wenn das nicht so ist, dann könnte man daraus ableiten, dass die Software vielleicht ungeeignet ist.
Was mich mal interessieren würde, wir leben ja im Prinzip so in der allgemeinen Anwendung von Software, so in so zwei Welten, wo wir uns jeweils für eine entscheiden müssen. Ich sage mal im weitesten Sinne die Windows-Microsoft-Welt, auf der anderen Seite die Apple-Welt. Was unterscheidet das Ganze so krass? Die Apple-Welt war von Anfang an einfacher strukturiert, intuitiver, aber dafür eben sehr geschlossen. Das heißt, ich konnte da nicht einfach irgendeine Karte in den Rechner stecken. Ich konnte auf bestimmte Dinge nicht zugreifen. Dafür funktionierte es gefühlt sehr einfach. In der Windows-Welt konnte ich unglaublich viel verändern. Ich konnte den Rechner stark verändern, dafür aber kompliziert, fehleranfällig. Können wir irgendwann mal erwarten, dass das so zusammenfließt, dass ich das Beste aus beiden Welten habe, was ja auch für uns als Anwender absolut wünschenswert wäre. Denn wirklich zu sagen, es ist intuitiv einfach zu bedienen, trotzdem bietet es unglaubliche Möglichkeiten der vielfältigen Anwendung und auch technische Geräte einzubinden. Denkst du, das ist machbar oder muss man sich auch heute noch in den nächsten 10 Jahren für die eine oder die andere Welt entscheiden und sagen, entweder ich bin auf Deutsch gesagt der Apple-Mann oder ich bin der Windows-Mann?
Also ich kenne ja noch von IBM OS Halbe, haben wir es damals genannt. Das ist ja auch eine grafische Oberfläche mit eigenem Betriebssystem gewesen. Dann gab es noch von Atari eine Oberfläche, die ich auch noch erinnere. Linux und Unix sind ja auch noch so Dinge. Also es gibt eine ganze Palette an Betriebssystemen, die wir haben, die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Und die Schnittstelle ist aber der Mensch. Ne? Und manche, die halt gerne auf Kommandozeilenebene arbeiten, die würden wahrscheinlich ein Linux bevorzugen. Andere, die rein grafisch und kreativ arbeiten, die würden wahrscheinlich die Apple-Welt bevorzugen. Und die Wahrheit ist nicht das eine oder das andere. Das, Die Wahrheit ist die, dass man sich vorher überlegen sollte, wo würde ich mich einordnen? Ne, was möchte ich gerne vorfinden? Und daraufhin dann schauen, gibt es dort die Lösung, die ich brauche, um meine Expertise möglichst zu stärken und zu potenzieren? Und dann entscheidet man sich für das ein oder andere Betriebssystem. Ich denke, es gibt noch eine Schicht über allen Betriebssystemen rüber. Das heißt, manchmal merkt man gar nicht, dass man mit einem Linux arbeitet. Ne? Und manchmal merkt man nicht, dass man mit einem Apple iOS arbeitet oder was. Das ist natürlich für die Anwender, die mit der ganzen IT-Steuerung nichts zu tun haben, natürlich gut, ne? Dass man die davor bewahrt, sich in diese Komplexität eines Betriebssystems hineinzubegeben und dort an den Stellschrauben zu feilen. Das wäre natürlich für die eigentlichen Anwender ideal, dass sie sich mit derlei Entscheidungen gar nicht auseinandersetzen müssen. Aber leider gibt es ja nicht für jedes Betriebssystem die richtige Lösung, die man dann darauf aufsattelt. Und deshalb wird es immer so bleiben, dass man sich erstmal überlegen muss, wo würde ich mich einordnen und wo sind meine Lösungen, die ich dann für mein Unternehmen am gewinnbringendsten einsetzen kann. Und mit Unternehmen meine ich die Menschen in dem Unternehmen. Also das Ziel sollte immer sein, die Menschen in den Unternehmen zu befähigen.
Abschließend möchte ich den Blick noch mal ein bisschen erweitern, weniger auf das Technische, da haben wir jetzt ja schon so einige Aspekte erarbeitet, sondern ein bisschen natürlich auf den Menschen, weil das ist, glaube ich, auch deutlich geworden, an dem liegt uns ja im Grunde eigentlich am meisten. Denn Arbeit kann mühsam sein, Arbeit ist anstrengend, ist überhaupt keine Frage. Warum haben wir Urlaub? Weil wir irgendwann mal erholen müssen, das ist alles klar. Aber Arbeit kann einem ja auch positive Energie geben. Sie kann einen wirklich befriedigen. Und deshalb die Frage, wie stellst du dir Arbeit vor, die wieder richtig gute, positive Energie gibt, sodass wir uns weiterentwickeln, positiv weiterentwickeln und zufrieden sind mit dem, was wir tun?
Eine sehr gute Frage. Ich würde aus meiner Erfahrung heraus ableiten, wenn wir auf eine spielerische Art und Weise uns sozusagen der Software nähern können. Dass wir Freude beim Einsatz haben, Aha-Erlebnisse haben und erkennen, wie effizient wir plötzlich sind, dadurch, dass wir das Wissen, was wir haben, durch die Software potenzieren lassen können. Also auch das selbstverstärkte Lernen, dass das durch die Software unterstützt wird. Dann natürlich ist es auch nicht verkehrt, wenn wir schnell zum Ergebnis kommen. Also gerade wenn ich unter Projektstress stehe und dann erst noch eine Schulung buchen muss, dann ist es das Verkehrte. Ne? Aber wenn ich einfach mal schnell eine minimale Änderung in der Software eingebe und dann eine neue Berechnung bekomme, die mich dahingehend befähigt, eine Entscheidung abzuleiten, das ist was. Und da bleibt man dann auch in der Energie. Also die Energie, die man reinsteckt, ist nicht verloren, sondern die Energie, die man dann in die Arbeit hineingibt und mit der Software dann auch das Ergebnis produziert, die führt dazu, dass man noch mehr Energie zur Verfügung hat. Also das ist ja der, man ist halt begeistert. Ne? Also man wendet ein Tool an und ist begeistert, wie schnell man dann zu einer Lösung kommt. Und hat dann daraufhin noch mehr Lust, noch mehr ein paar Sachen auszuprobieren. Das kann natürlich auch schnell dazu führen, dass man zu viele Sachen ausprobiert. Aber ich glaube, gerade im Bauwesen und in der Geotechnik ist es nicht verkehrt, wenn wir einfach mal, weil wir viel Zeit gespart haben durch die Software, einfach mal ein paar Varianten ausprobieren und uns dann so einer intelligenten Lösung annähern und nicht nur den Standardfall berechnen, der natürlich immer geht.
Ich glaube, sogar die Hirnforschung hat sich schon mit dem Thema beschäftigt, ne? Dass Begeisterung etwas ist, was in unserem Kopf tatsächlich zu höherer Leistungsfähigkeit beitragen kann.
Ja, vollkommen richtig. Also das ist ja auch so ein Steckenpferd von mir, die Ergebnisse der Hirnforschung. Es gibt ja da in Deutschland ganz großartige Leitfiguren. Eine davon ist der Neurowissenschaftler Gerald Hüther. Und der hat in seinen Ergebnissen ganz klar auch nach vorne gestellt, dass es gerade im Erwachsenenalter, also wir können ja, die Menschen können bis ins hohe Alter hinein lernen. Also im Prinzip ist uns lebenslanges Lernen ermöglicht. Ne? Das ist anders als bei den Tieren, die dann in einer gewissen Prägungsphase alles gelernt haben, was sie dann später in ihrem Leben anwenden. Aber der Mensch darf halt lernen bis ins hohe Alter hinein, aber es braucht halt einen Dünger. Also das, was unsere Synapsen sozusagen und auch unsere Neuronen wachsen lässt, das ist eben Begeisterung. Ne? Die Begeisterung, etwas zu lernen, ein Aha-Erlebnis haben zu können, führt dazu, dass das Gehirn so körpereigene Opiate ausschüttet, die das Lernen dann wieder verstärken. Und das, finde ich, ist ein tolles Gefühl. Und das gönne ich natürlich jedem, dass er das möglichst oft, idealerweise mehrfach am Tag hat.
Das ist keine Frage. Und ich glaube, das ist auch deshalb super wichtig, weil wir stellen ja fest, dass wir ja immer, immer älter werden. Und das ist ja nicht nur positiv, muss man sagen, zumindest an dem Stand, wo wir im Moment sind. Die alten, die sehr alten Menschen leiden heute sehr stark auch eben darunter, dass ihre kognitiven Fähigkeiten massiv nachlassen. Und das ist ja das, was wir eigentlich nicht wollen. Ja? Wenn wir auch von mir aus sogar im Rollstuhl sitzen, aber mit klarem Kopf und klarem Verstand die Möglichkeit am Leben teilzuhaben, das ist dann auch nach der Arbeit ein Punkt und da ist eben Begeisterung, das kann ich mir vorstellen, für neue Dinge, für spannende Dinge, etwas, was dann vielleicht sogar die zukünftige Generation mit 90 oder dann sogar 100 noch nutzen können, um beispielsweise eben dann auch noch geistig fit zu sein in einem extrem hohen Alter, was keine Seltenheit mehr ist. Also Begeisterung fürs Lernen, Begeisterung für die Arbeit, das ist etwas, was uns definitiv im Kopf nach vorne bringen wird. Und das ist, glaube ich, ein gutes Ende für unseren heutigen Podcast. Aber wir sind eben auch noch nicht ganz am Ende, denn wir haben uns zum Ziel gesetzt, am Schluss immer noch ein bisschen ein Thema zu bringen, das aus der Aktualität stammt, das wirklich gerade irgendwo passiert ist. Und du, lieber Thomas, du warst eine Woche im Ahrtal unterwegs, hast dort einen guten Freund getroffen, der auch aus deiner Branche im weitesten Sinne stammt und hast eine positive, sehr interessante Geschichte mitgebracht, die wir natürlich zum Schluss noch hören wollen.
Genau so war es, Cedric. Und zwar habe ich meinen Freund Markus Becker getroffen. Der hat ein Planungsbüro für Infrastrukturbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und ich glaube, jeder von uns hat noch die Flutkatastrophe aus dem Sommer 2021 in Erinnerung. Er war einer der Ersten, der die Krisenbewältigung mit initiiert hat und Infrastrukturwissen geteilt. Also von ihm habe ich einen tollen Tipp für einen Podcast bekommen. Und zwar heißt der Wieder bunt. Und ist die Frage an dich, Cedric, darf man eigentlich in einem Podcast Werbung für einen anderen machen?
Ich glaube, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich darf man einen anderen Podcast bewerben, solange man ihn selber für gut hält. Und ich denke, das wird in diesem Fall wohl so sein, oder?
Genau. Also ich habe mir da die Folge 6 einmal angehört und die anderen Folgen sind sicherlich genauso gut. Aber das Besondere in dieser Folge 6, dieses Podcast Wieder bunt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, ist eben, dass die Deutsche Bahn dort in Rekordzeit auf einer 29 Kilometer langen, in Teilen komplett von den Wassermassen zerstörten Strecke, 18 Kilometer Gleise, 22 Brücken, 5 Tunnel und 10 beschädigte Stationen wiederhergestellt und auf den neuesten Stand gebracht hat. Und die Menschen vor Ort haben gefeiert und hatten vor Freude Tränen in den Augen. Und solche Nachrichten, die möchte ich eigentlich öfter hören. Und da das Gute öfter ist, werden wir in unserem Podcast dafür auch immer einen Raum haben.
Ja, das war ein schönes Schlusswort, muss ich sagen. So können wir unseren Podcast, unsere erste Folge hier beenden mit einem positiven Ausblick, auch auf Großunternehmen wie die Bahn. Wir freuen uns, dass das so funktioniert hat und wir sind schon gespannt, was wir dann in der zweiten Folge auf dem Schirm haben werden. Ich sage erstmal Dankeschön an dich, Thomas, fürs erste Mal zusammen dieses Ding zu produzieren und zu stemmen. Und wir wollen natürlich, dass Sie, liebe Hörer, sich auch bei uns melden, wie es Ihnen gefallen hat. Gut, schlecht, mittel, wie auch immer. Lassen Sie es raus, lassen Sie es uns wissen. Wir haben 2 Monate Zeit, diese Dinge dann einzupflegen. Und dann gibt es Folge 2. Und wir sind jetzt schon gespannt, wie es wird. Thomas, an dich vielen, vielen Dank.
Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Cedric. Also wir schließen jetzt unser Buch der Erinnerungen und öffnen es dann in 2 Monaten erneut. Und ich bin gespannt, auf was wir dann wieder kommen werden, Cedric.
Das geht mir genauso. In diesem Sinne sage ich Tschüss und Servus.
Das war Knisternde Geotechnik. Der Podcast mit Watermann und Weikemeyer.